Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das finale Team der Central Division, das ist der Utah Mammoth, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Und bei Utah ist es so mit der Playoff-Geschichte, wenn man es ganz genau nimmt, und in den allermeisten Fällen sind wir ja hier ganz genau, dann hat Utah noch nie in den Playoffs in der NHL gespielt und damit sind sie das einzige Team aus dieser Vorschau und insgesamt dann auch, was noch nie die Playoffs erreicht hat. Wie kommt das Ganze? Wieso komme ich jetzt da drauf, dass Utah noch nie die Playoffs erreicht hat? Die sind ja aus Arizona umgezogen und die Arizona Coyotes waren zwar nicht megamäßig erfolgreich, haben aber zumindest das ein oder andere Mal in den Playoffs gespielt. Das ist korrekt, aber die NHL hat gesagt, dass die Franchise-Historie des Teams aus Arizona, also das Team, was zuerst Phoenix Coyotes hieß und dann irgendwann Arizona Coyotes, dass dieses Team die Historie behält und dass die Historie in Arizona bleibt. Das heißt also, dass wenn es denn irgendwann wieder einmal ein Team in Arizona geben sollte und die NHL hofft ganz, ganz stark darauf, dass sie dort wieder ein Team bekommen, denn der Markt in und um Phoenix ist relativ groß. Das habe ich euch das ein oder andere Mal auch schon erklärt, dass das einer der größten Märkte ist in der nordamerikanischen Städtelandschaft, in dem eben die NHL nicht ist. Die Phoenix Suns zum Beispiel in der NBA gibt es ja da, gibt ein MLB-Team und so weiter. Also da ist schon sportlich was gegeben, aber das Thema Eishockey konnte sich da nie festsetzen, hat diverse Gründe, haben wir in anderen Folgen auch schon drüber geredet. Und nochmal, Utah nimmt diese Historie nicht mit, sondern die ist quasi eingefroren. Und wenn es denn irgendwann ein Team in Arizona geben sollte, dann wird die NHL quasi diese Historie dort fortführen. So, das heißt also, wir hatten in der letzten Spielzeit die Premierensaison für die Franchise. Da war es noch Hockey-Team Utah so ungefähr und jetzt ist es eben dann der Utah Mammoth oder das Utah Mammoth. Ein Mammut ist ja im Deutschen, das Mammut ist ja neutral. Auf jeden Fall hatte letztes Jahr der Utah Hockey Club 89 Punkte, das reichte für Platz Nummer 6 in der Central Division. Da waren sie eben hinten mit dran. Wenn ich jetzt mal auf die Wildcard-Platzierung schaue, dann waren sie dort 7 Punkte hinter den St. Louis Blues. Also haben da eben dann doch vergleichsweise deutlich die Playoffs verpasst und konnten sich in ihrer allerersten Saison nicht qualifizieren. Woran lag's? Was gab's für Zahlen? Einmal fürs gesamte Team. Bei den Toren lagen sie auf Platz 20 mit 240 Treffern, bei den Gegentoren auf Platz Nummer 17, 247 Gegentore. Corsi-Wert war gut, 53,23%, das war Platz Nummer 6. Auch bei den Torchancen, da waren sie auch gut mit dabei beim Anteil der Torchancen. Da war es immerhin noch Platz Nummer 3. Auch das ist nicht schlecht. Powerplay lag auf Platz 10 und das Penalty-Killing auf Platz Nummer 14. Was schlecht war, war die Abschlussquote. 8,32% bei 5 gegen 5. Das war Platz 24. Die Fangquote war mit Rang Nummer 13 in Ordnung. Bei den individuellen Zahlen, schauen wir da mal einmal rein, da war es so, dass Clayton Keller eine sehr gute Saison hatte. 90 Punkte waren es bei ihm, 30 Tore, 60 Vorlagen. Das war der Spitzenwert fürs Team. Danach war der zweitbeste Scorer Logan Cooley mit 65, Nick Schmaltz mit 63, Dylan Gunther mit 60 Punkten. Dann folgte Mikhail Sergachev mit 53 Punkten. Und Barrett Hayton mit 46, das waren so die vorne mit dabei.
Topscorer, was die Tore betrifft, Clayton Keller mit 30, habe ich erwähnt. Dazu hatten sie mit Cooley, mit Smalls, mit Gunther und mit Barrett Hayton vier weitere Akteure mit 20 oder mehr Treffern. Also das war schon ganz okay. Dazu die 15 aus der Verteidigung von Sergachev. Das ist auch in Ordnung gewesen. Also, insgesamt Zahlen, die okay waren. Sie haben nicht für die Playoffs gereicht, aber es war nicht so, dass man da in irgendeiner Form sagen musste, es ist wirklich abgefallen nach hinten oder so. Was man auch dazu sagen muss, Karel, Vejmelka, der hatte einen Wert bei Goals Save Above Expected von plus 14,2. Das reicht ja immerhin für Platz 17. Da lag er zum Beispiel vor einem Linus Ullmark, vor einem Mackenzie Blackwood, vor einem Dustin Wolf, vor einem Jake Oettinger, vor einem Frederik Andersen, der natürlich nicht so viel gespielt hat. Aber auf jeden Fall war er da nicht schlecht unterwegs und hat da solides Goaltending den Utah Jungs, dem Utah Hockey Club im letzten Jahr, dann gegeben. Was ist passiert in der Sommerpause? Aus deutscher Sicht natürlich extrem interessant. JJ Peterka kam aus Buffalo und hat dann direkt mal einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und der 7-Jahres-Vertrag, der ist dotiert mit 7,7 Millionen und er ist damit übrigens auch der Topverdiener. Topscorer könnte er werden im nächsten Jahr, was die Tore betrifft. Aber jetzt ist John Jason Peterka der Topverdiener in Utah. Dazu kam Brandon Tanev, der hat in der letzten Saison bei Seattle angefangen, bei Winnipeg noch gespielt. Nate Schmidt hat den Stanley Cup gewonnen in Florida und Vitek Vanacek auch. Matthias Macelli ist dafür gegangen, Josh Doan ist auch gegangen, Macelli in Toronto, Josh Doan in Buffalo, Nick Bjugstad ist in St. Louis und Michael Kesselring ist auch in Buffalo gelandet. Also wir haben schon gesehen, die Gegenwerte eben bei dem Trade von JJ Peterka, das waren Josh Doan und Michael Kesselring, die dann eben in die Eastern Conference dort an der Stelle getauscht wurden. Ich habe es eben herbeigeredet, noch ist es nicht der Fall, aber JJ Peterka ist sicherlich jemand, wo sie damit rechnen, dass er der beste Torjäger werden könnte in Utah. Der hat 28 Tore gehabt in der vorletzten Saison und im letzten Jahr 27 Tore. Und ich denke schon, dass man da erwartet, dass er mindestens 30 macht in der nächsten Spielzeit und vielleicht sogar in Richtung 40 Tore unterwegs ist. Das kann man ihm durchaus zutrauen. Und er passt ja auch, wenn man sich auch die gesamte Altersstruktur anschaut bei Utah, dann passt er da hervorragend mit rein. 23 Jahre Peterka, dann kommt Keller mit 27, Dylan Gunther mit 22, Nick Schmaltz ist in dem Fall dann der Senior mit 29, Lawson Kraus 28, Jake McBain 25, Kerfoot ist tatsächlich etwas älter und Brandon Tanev auch 31 und 35, aber Barrett Hayton zum Beispiel auch nochmal 25, Logan Cooley 21 und so weiter. Also das passt schon sehr, sehr gut von der Altersstruktur her, von den Mitspielern her ist da Peterka sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben und ich würde einfach auch mal gleich reingehen in die Reihenzusammenstellung. Bei Daily Faceoff haben sie ihn direkt mit Logan Cooley und Dylan Gunther in der ersten Reihe und wenn die funktionieren sollte, dann ist das wirklich eine hervorragende erste Reihe. Wir reden da jetzt nicht darüber, dass man sagt, das ist die beste Reihe in der NHL, aber es gibt sicherlich Teams, die sehr, sehr gerne so eine erste Reihe hätten und wenn die Reihe funktioniert, hast du den Vorteil, du hast in der zweiten Reihe dann einen Clayton Keller, Barrett Hayton noch mit dazu und Nick Schmaltz und das ist ja auch ein absoluter Luxus, wenn du deinen Topscorer aus der letzten Saison in die zweite Reihe stellen kannst und kannst sagen, okay, ich habe jetzt einen dazu bekommen, der verstärkt meine erste Reihe und ich muss den nicht mit meinem bisher besten Spieler mitspielen lassen, sondern habe den Luxus, wirklich zu sagen, ich kann das auf die ersten beiden Reihen verteilen, müssen sie sowieso, weil es ja dann im Prinzip vier Spieler sind, sage ich jetzt mal, wenn man da die anderen beiden, also Gunther, Cooley, Keller und Peterka musst du sowieso auf zwei Reihen verteilen, aber das ist ja schon mal wirklich, wirklich gut. Und auch die dritte Reihe, Jake McBain, Lawson Kraus und Michael Carconi, da musst du ja auch sagen, die ist ja jetzt auch nicht schlecht besetzt mit Lawson Kraus. Und hinten Kevin Steenlund, Brandon Tanev, Cameron Habig. Ja, bei Tanev Will ich mal einmal nachgucken, wie viele Spiele hat er eigentlich in den letzten Jahren so gemacht. Also Brandon Tanev ist natürlich jemand, der zum einen erstmal durch sein Foto wieder auffällt und da eben dann in die Kamera guckt, wie er halt einfach in die Kamera guckt. Das ist auch alles okay. Aber zum Beispiel im letzten Jahr waren es 60 Spiele, davor das Jahr 1966, also die letzte Saison, wo er relativ verletzungsfrei geblieben ist, das war die 22-23. Da hat er 82 Partien gemacht mit 16 Toren. Von daher, er ist ein Energy-Guy, er ist jemand, der sehr beliebt ist bei den Fans, gar keine Frage. Aber er ist jetzt für mich auch nicht jemand, wo man sagen muss, hey, das ist ein super Unterschiedsspieler und der wird dir da auch nochmal als Veteran richtig Tore bringen. Muss er aber auch nicht. Wie gesagt, wir haben es ja schon eben gesehen, es gibt jede Menge sehr, sehr gute Spieler, die aktuell schon im Kader sind und die sich dann hoffentlich aus Sicht von Utah wesentlich weiterentwickeln können im nächsten Jahr. Dazu gehen wir auch gleich mal in die Prospects rein, warten einige richtig, richtig interessante Spieler auch noch im Pool mit drin. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie gerankt wurden, wo der Mammoth gerankt wurde in den letzten Wochen in den Vorschauen auf die Prospect Pools, aber ich glaube, sie waren relativ weit oben mit dabei. Zum Beispiel gibt es einen Taish Iginla, der Name kommt euch sicherlich bekannt vor, der Papa war ja lange Zeit unterwegs in der NHL. Das ist ein Erstrundenpick gewesen. Ein Cole Bondouin haben sie, auch ein Erstrundenpick, beide aus 2024. Dann haben sie Daniel Butt aus dem 2023er Draft. Das sind alles Stürmer. Caleb Denoyer ist Nummer 4 gewesen jetzt im letzten Jahr. Da erwarte ich jetzt nicht unbedingt, dass der in dieser Saison auftaucht im NHL-Kader. Aber da merkt man schon mal, das sind Stürmer, die auch mit reinrücken können. Dann haben sie zum Beispiel einen Dmitri Simashev, einen Maverick Lamoureux. Simashev zum Beispiel auch ein richtig großer Spieler, 1,95. Babut ist auch so sein russischer Landsmann, der ist 1,98, also beide richtig groß. Auch das wäre etwas, was ihnen vielleicht nochmal eine etwas andere Komponente gibt und ein bisschen mehr physisch gibt und ein bisschen mehr dann auch so gegenüber den Skill Guys ein kleiner Unterschied ist. Ich will einmal auch bei kurz mal hier reinschauen bei Elite Prospects. Da haben sie nämlich ganz schön die Größen in Metern aufgeführt. Kleiner Side-Fact für euch, falls ihr mal schauen wollt oder falls ihr euch mal über die NHL-Teams informieren möchtet. Bei Elite Prospects geht das dann auch ziemlich gut, was die Größe betrifft. Wenn wir da eben dann mit reinschauen, vorne Cooley 1,83, Kraus mit 1,93, Dylan Gunther 1,85, also die sind alle nicht mega groß, Paterka auch mit 1,83. Das ist auch alles okay, wenn du da vielleicht dann jeweils einen Stürmer, jeweils einen Abwehrspieler noch mit reinbringst, die etwas größer sind, etwas mehr Körperlichkeit haben, dann ist das sicherlich auch etwas, wo man sagen muss, dass sie da dann einen guten Mix haben können und dass das eben dann auch in der nächsten Saison wieder besser wird. Man muss auch sagen, bei Iginla zum Beispiel, da erwartet man jetzt, dass er auch spielt in der nächsten Spielzeit im NHL-Kader, dass er zumindest mal ein paar Partien bekommt, um dann eben zu sehen, ob sie ihn wieder zurückschicken. Ich glaube dann in die AHL, der hat ja letztes Jahr WHL gespielt, aber da kann man schon von ausgehen, dass er eben entsprechend seine Chance bekommt und bei den anderen wird es auch so ähnlich sein, vor allem bei Boot und bei Simashev würde ich das auch erwarten. Ein bisschen Fragezeichen ist vielleicht auf der Torhüterposition zu sehen, da haben sie sich Vitek Vanacek geholt und mit Wellmaker zusammen bildet er jetzt ein tschechisches Torhüter-Duo. Vielleicht ist das eine ganz gute Maßnahme, dass die beiden da zusammen agieren können und dass die beiden eben dann auch sich zusammen finden als Paar. Es ist so gewesen, dass Waymaker einen neuen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, 4,75 Millionen. Und wenn man sich so die letzten Wochen angeschaut hat, was da an Torhüter-Deals auch passiert ist, Dustin Wolf sei da zum Beispiel auch erwähnt, aber auch bei anderen gab es ja einige Verträge, dann sind die unter 5 Millionen von Waymaker eigentlich gar nicht so schlecht und eben auch ein vielleicht ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Connor Ingram, der ja tatsächlich eigentlich auch Torhüter ist, bei Utah ist es so gewesen, der war ja im NHLPA Assistance Program, also hatte eben Probleme, wo ihm geholfen wurde und er ist jetzt cleared, also er darf jetzt wieder spielen und wenn ich das richtig verstanden habe, fordert er einen Trade, also den werden wir nicht sehen und dann will ich es auch gleich noch erwähnen, Yusso Välimäki, den werden wir auch nicht sehen, der hat einen Kreuzbandriss, wird wahrscheinlich erst im Januar eingreifen können. Ja, ich hatte eben die Sturmreihen erwähnt, schauen wir mal hinten in die Abwehr mit rein. John Marino, Sergachev sicherlich habe ich erwähnt, auch von den Toren her richtig gut, Nummer 1 Verteidiger, seitdem er aus Tampa gekommen ist, gut entwickelt. Ian Cole als Veteran, Sean Dursey mit dabei und hinten Nate Schmidt, Stanley Cup gewonnen, Olli Matta. Das ist jetzt nicht die Top-Kategorie, also ich glaube schon in der Verteidigung, wie gesagt, ich habe es erwähnt, dass sie da Spieler haben, Simachev, die vielleicht reinschnuppern, aber da fehlt vielleicht noch ein Stück weit etwas, wo man sagen muss, da könnte es sein, dass Jutta nochmal tätig wird, da könnte es auch sein, dass sie vielleicht mal in einem Trade irgendwo mit auftauchen, wo man gar nicht so mit rechnet. Sie haben noch Salary Cap Space, 7,8 Millionen knapp und sie haben jede Menge Prospects eben auch noch im Pool. Also auch das ist eine Möglichkeit, wo sie vielleicht dann, wenn es darum geht, doch die Playoffs zu erreichen, tätig werden könnten. Und was sie auch haben ist, sie haben zum Beispiel auch 3 Zweitrunden-Picks im nächsten Draft und 2 Drittrunden-Picks. Und ich meine, wenn du ein Paket schnürst mit einem Prospect, mit einem Zweitrunden-Pick, mit einem Drittrunden-Pick, dann kannst du schon den einen oder anderen Spieler vielleicht loseisen und ein anderes Team überzeugen, den abzugeben. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Jutta, je nachdem, wie die Saison läuft, sicherlich eine Chance hat, da nochmal den Kader zu verbessern. Du musst natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass du da das nicht verschwendest, was du an Draftkapital hast. Auf der anderen Seite musst du aber auch einem Team irgendwann mal signalisieren, okay, jetzt seid ihr vielleicht gerade dran, wir wollen euch Unterstützung geben, dass ihr die Playoff-Plätze erreichen könnt, dass ihr vielleicht einen Wildcard-Platz euch holt. Dementsprechend könnte das eben etwas sein, was das Management von Utah dann gegen März in Richtung der Trade-Deadline dort durchführen könnte. Ich weiß übrigens gar nicht, wann die ist und ich weiß auch gar nicht, ob es schon festgelegt ist. Ich glaube, das ist auch so, immer so eine Geschichte, die ich nicht so ganz verstehe bei der NHL. Ja, damit sind wir im Grunde die Personalien bei Utah durchgegangen. Ich glaube, dass André Tourigny jetzt auch langsam Druck bekommt, also dass irgendwann auch erwartet wird, dass die Playoffs erreicht werden. Und das könnte jetzt eben auch ein Thema sein. Ich glaube nicht, dass jetzt in der Saison, ich meine, es sei denn, sie versauen den Start jetzt komplett, aber ich glaube nicht, dass in der Saison groß was passieren wird. Aber auch die Ansprüche an ihn werden jetzt gehoben. Und da wird es eben auch so sein, dass da eben dann vielleicht geschaut wird, okay, wie entwickelt sich das Team und waren wir vielleicht ganz nah dran an den Playoffs, hat es an anderen Dingen gelegen, dass wir die nicht erreicht haben. Aber ansonsten muss man eben schon schauen, dass da ja, andere Erwartungen einfach da sind. Das Umfeld, das sei auch noch erwähnt, entwickelt sich prächtig. Sie haben jetzt, zum einen wurde das Stadion umgebaut, also da wird dran gebaut, dass die Eishockeyplätze besser sind, dass die Sicht besser ist. Da gab es ja einige Plätze, die nicht so gut waren. Also direkt nach Saisonende gingen da auch die Umbaumaßnahmen los. Und sie haben ein richtig schönes neues Trainingsgelände, eine Training Facility bekommen, wo alles da ist, was man sich wünschen kann. Und das sieht auch richtig, richtig gut aus, wenn ihr bei Instagram mal guckt, bei Utah. Also das lässt sich auch sehen. Und dementsprechend muss man da schon sagen, dass eben da ja Utah auch langsam richtig reinwächst in die NHL und jetzt auch Fuß fasst und das auch eine dauerhafte Geschichte sein wird. Das hatten wir ja schon geahnt, als sie da hingewechselt sind und die NHL wird ja da auch nicht irgendwo einen Verein hingeben nach der Geschichte in Arizona. Kommen wir jetzt wieder zurück zum Anfang der Sendung, wo man das Gefühl hat, dass das nicht von Dauer sein kann. Also, in Utah ist eine richtig gute Entwicklung. Das ist ein sehr, sehr interessantes Team. Ach, und was ich noch erwähnen muss, auch aus deutscher Sicht, Maximilian Schuber, der könnte auch eingreifen. Und Julian Lutz, das sind auch zwei, die im Verein zumindest sind, in der Franchise. Die haben wohl auch beide mit Peterka zusammen in München trainiert. Und dementsprechend kann man ja vielleicht auch da erwarten, dass einer, beide vielleicht irgendwann im Verlaufe der Saison reinschnuppern in die NHL und dass man da eben dann vielleicht neben Peterka auch noch ein neues deutsches Gesicht sieht in Utah. Und wie gesagt, allein schon aufgrund der jungen Spieler und die Kombination mit Peterka, neuer Verein, finde ich das ein sehr, sehr interessantes Team und dementsprechend sollte man da auch zumindest zum Saisonbeginn des Öfteren mal reinschauen und sehen, wie sich das Team dann entwickelt. Chancen, ja, um nochmal auf die Central zu kommen, ich habe es erwähnt, also das Maximum sind für mich die Wildcard-Plätze, würde ich sagen, nochmal in der Central, je nachdem in welcher Reihenfolge, wie es läuft, würde ich Winnipeg, Dallas und Colorado vorne sehen. Und dann gibt es eben Minnesota mit Abstrichen, hätte ich gesagt, St. Louis mit Abstrichen. Utah hatte ich immer erwähnt in den anderen Sendungen, dass ich sie sehr schwer einschätzen kann. Für mich kann es wirklich gut laufen und es funktioniert gleich alles. Torhüter-Duo funktioniert, sie sind vorne richtig durchschlagskräftig mit Peterka zusammen und sie sichern sich einen der beiden Wildcard-Plätze. Kann aber auch eben wieder so laufen wie im letzten Jahr, dass es dann doch eher Platz 6 wird. Aber trotzdem, sehr interessantes Team, solltet ihr euch merken, auch eben den einen oder anderen Spieler dort und dann auch mal in die Highlights zumindest erstmal mit reinschauen. Das war die Vorschau auf den Utah Mammoth. Damit ist die Central Division fertig und es geht in der nächsten Folge weiter mit der letzten Division, mit der Pacific Division. Und da dürft ihr jetzt einfach mal raten, welches das erste Team aus der Pacific ist, auf das ich dann schaue. Und ihr wisst ja, die Reihenfolge wird festgelegt dadurch, dieses Team hat sich als allererstes in der Geschichte der NHL aus den Teams, die aktuell in der Pacific sind, für die Playoffs qualifiziert. Dementsprechend könnt ihr euch denken, den Tipp gebe ich jetzt einfach mal, dass es nicht Vegas und nicht Seattle sein wird. Und ansonsten könnt ihr einfach mal raten und euch dann überraschen lassen in der vielleicht nächsten Ausgabe, vielleicht schiebe ich auch noch eine News-Ausgabe dazwischen, das habe ich ja schon erwähnt, dass das bei einigen der Neuigkeiten aus den letzten Wochen vielleicht auch eine ganz sinnvolle Maßnahme wäre. Da nochmal die Erinnerung, Fragen, Anmerkungen, Wünsche sehr, sehr gerne, sowohl natürlich jetzt auch für die Vorschau als auch für die reguläre Saison. Habt ihr irgendeine Idee für eine Rubrik, die ich vielleicht mit reinnehmen sollte? Habt ihr Wünsche auf andere Dinge, auf die ich eingehen sollte? Ich werde was zu Dazun sagen, da gab es ja auch am Anfang so ein bisschen Ärger, werde ich dann in der Folge auch mal ein bisschen erläutern. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mit mir interagieren. Die diversen Kontaktmöglichkeiten, die werden jetzt im Outro auch nochmal aufgeführt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de Sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.